Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Die Begegnung mit Migrantinnen und Migranten ist, wie die Begegnung mit, Zitat, jedem Bruder und jeder Schwester in Not, eine Begegnung mit Christus. Das hat Papst Franziskus in seiner Botschaft zum 110. Welttag des Migranten und Flüchtlings am 29. September geschrieben. Immer wieder, von Beginn seines Pontifikats an, hat sich der Papst dem Thema Migration und Flüchtlinge gewidmet und auf die oft desolaten Lebensumstände hingewiesen und die Politik damit zugleich auch in die Pflicht genommen. Kurz, der Kirche sind Migrantinnen und Migranten wichtig. So wichtig, wie einem Brüder und Schwestern nun mal sein sollten. Auf der anderen Seite erzielen Rechtspopulisten allüberall in Europa derzeit Wahlerfolge. Zuletzt hierzulande die FPÖ, die das Thema Migration zum Wahlkampfthema Nummer 1 stilisiert hat. Die Angst vor einer angeblich durch Migranten destabilisierten Gesellschaft ist ein Quoten- und Wählerstimmenbringer. Hierzulande, aber auch in Deutschland, Italien, Frankreich und den Niederlanden. In dieser Situation fragen wir uns hier in unserem Podcast Diesseits von Eden natürlich, ist Migration auch ein Thema für die Theologie? Oder genauer, was hat Theologie eventuell dazuzulegen bei dem Thema? Geht es nur um Appellatives, um Appelle zu einem humaneren Umgang oder zu einer gesellschaftlichen Offenheit? Oder kann man sogar etwas lernen von Migrantinnen und Migranten? Diese Frage wollen wir heute ein wenig genauer ins Auge fassen. Und dazu begrüße ich aus Wien Frau Professorin Regina Pollack und aus Salzburg hinzugeschaltet Professor Salvatore Loiero. Regina Pollack ist Pastoraltheologin. Sie leitet das Institut für praktische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien und sie forscht unter anderem und publiziert zum Thema Migration. Und sie berät abgesehen davon auch die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, der Komitee, in dieser Frage. Salvatore Loiero ist ebenfalls Pastoraltheologe, Professor für Pastoraltheologie an der Uni in Salzburg. Zuvor lehrte er unter anderem in Fribourg in der Schweiz. Und auch Salvatore Loiero forscht und publiziert zu dem Thema. Und das vielleicht auch mit persönlichem Hintergrund, denn der Name zeigt es ja schon an, er hat italienische Wurzeln. Obwohl, wie ich gelesen habe, er geboren wurde in Aschaffenburg, also jetzt nicht direkt mitten in Italien. Willkommen also nochmal. Vielleicht steigen wir gleich mit dieser letzten Frage ein. Was macht Migranten und Migrantinnen, was macht das Thema Migration zu einem Locus Theologicus?
Sie haben es schon angesprochen, Herr Klinge. Das Thema ist natürlich zuerst eine Frage von gelebter Nächstenliebe, ja, und auch der Würde jedes einzelnen Menschen. Aber das Thema Migration hat für die Theologie und eigentlich für jeden gläubigen Christen und insbesondere auch Katholiken eine besondere Bedeutung. Wir verdanken unseren Glauben im Wesentlichen Migranten und Migrantinnen. Wenn man sich die Texte ansieht, insbesondere des Alten Testaments und teilweise auch des Neuen Testaments, sind das fast alles Texte, die von Menschen geschrieben und verfasst worden sind, die sich in Situationen der Diaspora, des Exils befunden haben, die vertrieben worden sind, die geflüchtet sind, die auf Wanderschaft waren. Und diese Gemeinden, diese Personen, diese Verfasser haben versucht, die leidvollen Erfahrungen, Migration war immer schon ein Thema, das mit viel Neid und Not verbunden war, quasi dazu benutzt oder gefragt, was bedeutet das denn aus der Perspektive des Glaubens? Und haben versucht, aus diesen Leid- und Noterfahrungen heraus Ethik zu entwickeln, Recht zu entwickeln und auch einen Glauben, der, wie ich immer sage, eine Migrationsmatrix hat. Man findet das auch in unserer liturgischen Sprache oder christlichen Glaubenssprache immer noch, wenn wir davon reden, wir sind Pilger. Das ist natürlich jetzt für uns westeuropäische Katholiken ein bisschen eine metaphorische Redeweise. Aber darin verbirgt sich eigentlich das Bewusstsein, dass zum christlichen Glauben immer auch der Aufbruch gehört und nicht selten, und das merkt ja die Kirche gerade momentan sehr stark, das Vertriebenwerden aus sicheren Gewohnheiten und Lebenszusammenhängen. Also von daher verpflichtet das Thema Migration Theologen, Theologinnen und alle Christen und Christinnen zur Auseinandersetzung. Ich mag vielleicht noch zu Ihrer Einleitung ergänzen, es sind nicht nur die Rechtspopulisten, die das Thema Migration aufgreifen und benutzen für ihre, zur Durchsetzung ihrer politischen Interessen. Wir wissen aus unseren Wertestudien auch, dass ein großer Teil von Katholiken und Katholikinnen sehr ablehnende Einstellungen gegenüber Migranten hat, insbesondere dann, wenn sie muslimische Migranten und Migrantinnen sind. Also dass das ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist und das, was jetzt quasi die biblische Migrationsmatrix unseres Glaubens angeht, beziehungsweise auch das, was das katholische Lehramt seit 1915 eigentlich zum Thema Migration hat, sagt, weil eigentlich gibt es diese Botschaft zum Welttag des Migranten seit mehr als 100 Jahren, ist hierzulande eigentlich kaum bekannt und wird auch nur sehr wenig rezipiert in den Gemeinden und im öffentlichen Diskurs leider auch von den Bischöfen.
Also ich tue Regina alles zustimmen. Ich würde noch einen Aspekt mit hineinnehmen, vielleicht auch, weil ich als Migrant empfindlich bin, wenn man zu Symbolhaftigkeit an unsere Existenz etwas bindet. Vielleicht ist die Sehnsucht der Beheimatung auch eine ganz große Triebkraft dessen, was wir mit Migration verbinden. Menschen suchen Beheimatung. Ich spreche bewusst nicht von Heimat, sondern Beheimatung, Orte, wo man sein kann. Und die sind doch biblisch, genauso wie du es, Regina, ja aufgedröselt hast oder angezeigt hast, biblisch ganz stark immer dort zu finden, wo Gott mit im Spiel ist. Also die letzte Beheimatung bei uns Menschen gibt's nicht. Immer wieder sind wir irgendwelchen Veränderungsprozessen unterlegen, weil wir eben, und das finde ich gehört zur Migration dazu, das wäre ein Aspekt, den wir heute gefunden haben, die Mobilität als Grundmoment von uns Menschen haben. Wir Menschen sind mobil. Wir arbeiten wo und leben wo ganz anders und so weiter. Und von dieser Grundmobilität her noch einmal, man merkt, dass Beheimatung ein bisschen mehr ist, als einfach nur irgendwo leben, sondern es wird bestimmt von den Relationen, die mein Leben bestimmen. Und vielleicht auch eine Differenz, die immer wieder auch jetzt bei der Frage auch päpstlicherseits immer wieder kommt, finde ich, sollte man sich bewusst machen, und das geht hinein bis in die Politik und den Begriff von Migration bis hin zu dem Kampfbegriff der Remigration, der ja immer wieder zu hören ist, dass Migration und Flucht und Vertreibung auch zu differenzieren ist. Also ich bin nach Österreich gekommen als Migrant, nicht weil ich wo vertrieben bin, sondern weil ich hier den Ruf an eine Universität bekommen habe. Andere Menschen kommen nach Österreich oder suchen Beheimatung über Österreich oder in Österreich, weil sie eben durch Push-Faktoren, also religiöse Diskriminierung, wirtschaftliche Klimakatastrophen und so weiter, alles, was unter Push-Faktoren geht, suchen neue Beheimatung. Und diese Differenz ist ganz wichtig, weil immer wieder man dann über Menschen spricht, die andere Biografien haben und die man auch anders angehen muss. Flüchtlinge und Vertriebene haben eine ganz andere Fürsorge notwendig als vielleicht Migrantinnen und Migranten, schon der zweiten Generation, dritten Generation, die auch für ihr Leben einfach einstehen können und auch in gesellschaftlichen Kontexten groß geworden sind, wie es zum Beispiel die österreichische ist.
Darf ich da vielleicht noch was ergänzen dazu? Das möchte ich ganz stark unterstreichen, diese Differenz zwischen Migranten einerseits und asylsuchenden Flüchtlingen. Ich meine, wobei das natürlich aus einer globalen Perspektive auch nur mehr definitorisch sehr schwer zu unterscheiden ist. Nichtsdestotrotz muss man es unterscheiden. Und eine meiner Thesen ist ja, wenn man sich zum Beispiel die aktive Zuwanderungspolitik ansieht, die es ja auch bei uns im wirtschaftlichen Bereich gibt, weil unser Pflegebereich, im Bauarbeiterbereich, im Handwerkerbereich würde Österreich zusammenbrechen und Europa zusammenbrechen ohne Zuwanderer. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, es geht genau genommen, das ist jetzt sehr scharf formuliert, um einen Kampf gegen Arme und Armut. Ja, also Migranten sind dann kein Problem, auch das wissen wir aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, wenn sie etwas beitragen zum Wirtschaftsstandort, dann nennt man sie auch manchmal Expats, ja, oder internationale Migranten und Migrantinnen. Wenn sie allerdings bedürftig sind und arm sind, dann will man sie hier nicht haben. Jetzt möchte ich die Sorge, die jetzt quasi in Österreich und Europa da teilweise herrscht, nicht kleinreden. Auch die katholische Kirche, insbesondere in dem Dokument Erga Migrantes Caritas Christi, das 2004 erschienen ist, macht sehr klar deutlich, dass es natürlich auch eine Verantwortung der jeweiligen regierenden Parteien dafür gibt, wie Integration und wie die Aufnahmepolitik in einem Land aussieht. Das heißt, es gibt da drinnen einen sehr schönen Satz, wo klar wird, man ist hier beiden Seiten verpflichtet, ja, den Flüchtlingen, den Migranten und ihren Familien einerseits und der aufnehmenden Bevölkerung. Auf das gibt es keine einfachen Antworten. Aber Remigration oder andere momentan moderne politische Modelle gehören da eigentlich nicht dazu.
Jetzt haben wir schon relativ schnell miteinander gesprochen, auf fast, das Stichwort ist gerade eben gefallen, sozialwissenschaftlicher Basis. Das heißt, wir haben jetzt nicht theologisch gesprochen. Ich wollte nochmal zurück zu der Frage, was haben wir denn als Theologinnen und Theologen bei dem Thema dazuzulegen? Also wir müssen ja nicht unter Beweis stellen, dass wir die besseren oder die gelehrigeren Sozialwissenschaftler sind, die diese Studien kennen, sondern es muss ja für uns ein Thema der Gottesrede werden oder es ist kein Thema oder gibt es etwas, was wir lernen von Migrantinnen und Migranten? Also was macht es tatsächlich zu einem Locus Theologicus?
Also für mich der prägnanteste Punkt ist, dass Gott, so wie er sich im Alten Testament das erste Mal Moses offenbart und seinen Namen nennt, nämlich das berühmte Tetragramm, das wir Jahwe aussprechen, selbst ein Migrant ist und sich im Exil offenbart. Also Moses ist ja damals in Midian, ist selbst auf der Flucht, ist verfolgt von den Ägyptern und dort offenbart sich Gott das allererste Mal und sagt, wie er heißt. Und der Name, den dieser Gott hat, ist ein Zeitwort, kein Hauptwort und bringt zum Ausdruck, ich bin der, der mit euch ist, der unterwegs ist. Also es sind Migranten, die entdeckt haben, dass es keine Stammesgottheiten gibt, sondern dass Gott eine Wirklichkeit ist, die mit den Menschen in all ihren Lebensleid Situationen unterwegs ist und an ihrer Seite steht. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt, was wir von Migranten und Migrantinnen lernen können. Und ganz praktisch kenne ich es auch aus meinen Interviews mit Gläubigen, auch christlichen Migranten und Migrantinnen, wenn die mir ihre also Flüchtlinge sind das dann aber eigentlich eher, die dann erzählen, wie sich, nicht alle, aber wie sich bei vielen, gerade auch im Zug ihrer Fluchterfahrungen, der Glaube an Gott als eine ganz zentrale Ressource herausgestellt hat. Das ist für mich der springende Punkt. Christologisch würde ich sagen, das haben Sie ja auch am Anfang zitiert, insbesondere der Fremde, der Migrant, in ihm begegnen wir dem Antlitz Christi. Also das hat auch eine christologische Bedeutung.
Nein, ich würde genau da anschließen, weil christologisch, wir können bei Jesuanisch schon anfangen. Also die ganzen, wenn man die Seligpreisungen nimmt, die ganze Praxis Jesu, die ganze Reich-Gottes-Botschaft Jesu, ist genau die Konkretisierung dessen, was es ausmacht, überhaupt unseren Gott, ich sage jetzt mal bewusst den christlichen Gott, nur mit dem Menschen zu denken. Also das tiefste christologische Geheimnis, würde ich mal sagen, dass unser Gott nicht ohne den Menschen gedacht werden will. Dafür steht Jesus Christus und zwar bis hinein, wo die Menschlichkeit durch die tiefste Unmenschlichkeit, das ist die Kreuzeserfahrung, ja an den Rand gedrängt wird. Und deswegen wird dieses an den Rand drängen, diese Sensibilisierung, wo Menschlichkeit ja nur noch zu einem Schrei werden kann, dass genau dort der Ort ist, wo sich für uns als Christinnen und Christen genau dieser Gott bewahrheiten muss und nur kann, von dem auch Regina gesprochen hat. Der Gott, der für uns da sein wird, als der, der sich immer als der Gott erweisen wird, der eigentlich nur eins ist, nämlich Erlösung, Freiheit und die ganzen Dimensionen, die wir jetzt mit dem Fachbegriff Soteriologie zusammenführen. Und das ist der Anspruch, gerade bei Menschen, die auf Flucht, Vertreibung sind, wo die Existenz nur noch auf die Form von existierender Menschlichkeit reduziert ist, denn sie haben ja nichts anderes als das, was sie mitbringen, nämlich sich selber. Dass das ein Ort ist, wo die, vor allem die Christinnen und Christen und ganz besonders die katholische Kirche niemals sagen darf, ihr geht uns nichts an. Nein, genau da entscheidet sich, ob wir verstanden haben, was dieser Jesus und sein Gott für uns wollte oder nicht.
Und darf ich da was ergänzen, was auch ganz zentral ist? Nachdem Jesus ja ein Jude war, bezieht er sich natürlich auch auf die Tora und den Gerechtigkeitsbegriff der Tora. Und die Entwicklung oder ich sage jetzt mal die Entdeckung oder Erfindung eines Gerechtigkeitsverständnisses, dessen Maß allem voran die Schwächsten sind und zu den und Flüchtlinge gehören zu den schwächsten Gliedern einer Gesellschaft. Sie sind rechtlos. Das ist eine Entdeckung und eine Erfindung der Verfasser des Alten Testaments. Nicht ohne Grund finden wir im Alten Testament regelmäßig die Mahnung an das Volk Israel, und Christen sind ja das erweiterte Volk Israel, den Fremden zu lieben wie sich selbst. Das ist eine der Formulierungen, wo sie quasi, finde ich, ihren Höhepunkt hat in Levitikus 19,34. Aber immer wieder wird Israel daran erinnert, erinnere dich daran, du warst selber ein Fremder in Ägypten, du bist befreit worden von Gott und jetzt musst du quasi auch auf andere Fremde Rücksicht nehmen. Wichtig ist dabei vielleicht zu berücksichtigen, dass der Begriff des Fremden da im Alten Testament, der ja dann auch im Matthäusevangelium von Jesus Christus bei der Gerichtsrede aufgegriffen wird, kein kultureller Begriff ist. Also es geht hier nicht um kulturelle Diversität, sondern eigentlich ein sozioökonomisch-soziopolitischer Begriff und sich auf diejenigen bezieht, die in einer Gesellschaft keine Rechte haben, also Fremde, die keine Rechte haben. Gibt auch durchaus xenophobe Textteile im Alten Testament, wo auf Fremde geschimpft wird, aber wenn man sich anschaut, welche Fremden das sind, dann sind das meistens, heute würde man sagen, internationale Kapitalisten, ja, die mit ihrer Kultur und die mit ihrem Handel die Identität Israels bedrohen. Also es gibt hier durchaus ein diverses Bild. Und das Zweite, was wir auch von den Migranten lernen können, die jetzt vor allen Dingen auch im Alten Testament zu finden sind, ist die Anerkennung und eigentlich die Normalität von der Pluralität von Menschen. Also die Betonung, dass jeder Mensch einzigartig ist in seiner Verschiedenheit und gleichzeitig gleiche Würde und daraus resultierend gleiche Rechte hat, das ist eine Erfindung von Menschen mit Migrationserfahrung gewesen. Das haben wir gelernt und das hat sich auch im Laufe der Geschichte irgendwie sehr langsam und sehr mühsam durchgesetzt und ist momentan aus meiner Sicht wieder sehr in Gefahr.
Also wenn ich es richtig verstehe, kann man tatsächlich theologisch von der Entität des Migranten, der Migrantin was lernen, das Unterwegssein. Es gibt durchaus Anschlussfähigkeit biblisch. Aber ich habe genauso rausgehört bei Ihnen, Professor Loiero, dass das ja nicht alles sein kann. Ja, dass Migration ja ein Ziel hat, dass da ein Wunsch nach neuer Beheimatung, so haben Sie gesagt, da ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist das so ein bisschen ein blinder Fleck in der theologischen Befassung, dass man zwar schaut, vielleicht eben auch etwas appellativ, dass man mit Migrantinnen und Migranten gescheit umgeht, vernünftig umgeht, menschlich umgeht, sie begleitet, an ihrer Seite steht, aber zugleich nicht aus dem Auge verlieren sollte, dass diese Migration ja immer ein Ziel hat. Also das ist ja, es geht ja nicht darum, das auf Dauer zu stellen. Wir sind alle Migranten, das wäre ja ein bisschen billig, oder?
Ja, es würde auch der Sache nicht gerecht werden. Also das Problem ist nur, wie tut man Beheimatungen für sich definieren? Sind das Relationen, was ich für mich definiere, ist die Relationen der Menschen, die für mich wichtig sind, damit ich ein Lebensumfeld habe, bei dem ich mich nicht mal beweisen muss, sondern die wissen, wie ich bin. Also das, was man familiäre, vielleicht Kontexte, familiäre Beziehungen betrachtet, das ist ja nicht mehr biologisch gegeben, das ist nicht mehr verwandtschaftlich gegeben, sondern das kann durchaus auch sozial entstehen. Und ich habe in meinem Migrantensein genau Letzteres erfahren, dass die Relationen für mich wichtig sind und Heimat eben ein Begriff ist, den ich nicht mehr benutzen würde, sondern die Beheimatung sind die Menschen, die für mein Leben, die mein Leben ausmachen. Und zwar so ausmachen, dass ich sagen kann, deswegen lohnt sich's zu leben. Und ich glaube, diese Sehnsucht, ein Feld zu finden, einen Ort zu finden, wo man einfach mal sein kann und nicht Angst haben muss, dass man, wenn man dort ist, mit Verlust konfrontiert wird, mit dem Verlust des eigenen Lebens, wie dem Verlust von dem Leben Menschen, die mir lieb sind, die meine Relation ausgemacht haben. Also ich unterstelle erstmal jedem positiv, der migriert und vor allem noch radikaler diejenigen, die auf der Flucht sind, die migrieren müssen, dass sie zuerst einmal Beheimatung suchen als Ort, wo man ja frei erstmal von der Angst des Verlustes leben kann. Wenigstens momentan, um einen Punkt zu schöpfen, um weiterzugehen. Und das umso mehr ärgere ich mich auch persönlich, wenn man allen Menschen erstmal unterstellt, die auf der Flucht und Vertreibung sind, sie würden ja nur aus irgendwelchen ökonomischen Gründen kommen, nur aus irgendwelchen politischen Gründen. Nein, ich glaube, es ist schon existenzielle Dimension, die viel tiefer die Sache macht. Umso schlimmer ist, dass man mit ihnen umgeht, wenn man das Wort auch Auffanglager mal nimmt, wo man sagt, man weiß doch ganz genau, dass den Menschen das dort schlimmer geht als manchem Tierheim. Tierheim, das wir in Österreich besitzen, als es den Tieren dort gut geht. Also die Radikalität in diesen Dimensionen, die finde ich, die muss man brechen, weil jeder Mensch, ob jetzt Migrant, Migrantin, ob jemand auf der Flucht, Asylsuchende oder jemand, der ganz einfach als Österreicherin, Österreicherin lebt, hat diese Sehnsucht nach Beheimatung. Und ich glaube, das ist der Weg, um auch Verständnis zu bekommen für die anderen, die das eben suchen, dort, wo sie es nicht hatten bis jetzt oder nicht haben konnten, weil sie vertrieben werden.
Und das Wort Heimat heißt im Hebräischen genau das, was du beschrieben hast, Salvatore. Heimat ist keine Ortskategorie im Hebräischen, sondern eine Beziehungskategorie und beschreibt die Menschen, die Gemeinde, bei denen ich mich zu Hause fühle. Und dieses quasi, ich glaube, es geht ja auch um das Thema Integration, das da irgendwie mitschwingt, wenn es um Heimat geht. Ich mag das Wort zwar nicht so gern, aber sagen wir mal, das ist quasi die, das ist zwar, ich definiere das mal als die Ermöglichung von Teilhabe. Das weiß natürlich die katholische Kirche auch. Also wenn man sich die letzten Botschaften zum Welttag des Migranten anschaut oder auch die unterschiedlichsten Praxisdokumente, die die Migrants and Refugees Section des im Vatikan herausgegeben hat, wird immer wieder betont, die Integration ist eine ganz zentrale Aufgabe. Und es sind in jüngerer Zeit auch Reports entstanden, die solche Integrationsprojekte sehr anschaulich beschreiben, wie sie insbesondere auch im globalen Süden stattfinden, wo katholische Christinnen und Christen Migranten dort, wo sie angekommen sind, eine neue Heimat ermöglichen. Also da gibt es Integrationsprojekte mit Kunst, Integrationsprojekte mit guten Nachbarn, ja, also wo sich beispielsweise in Deutschland Familien bereit erklären, eine ganze Familie über einen Zeitraum von 2 Jahren zu begleiten und ihnen hier zu ermöglichen, dass sie Arbeit finden, dass sie die Sprache lernen, dass sie einen Platz in der Gemeinde finden. Die katholische Kirche weiß um diese Heimatsgeschichte. Man müsste nur das entsprechende Material dazu mal rezipieren. Das wäre schön.
Gerade eben ist schon das Stichwort Erga Migrantes Caritas Christi gefallen. Das Dokument, was jetzt auch ein 20-jähriges Jubiläum in Anführungszeichen feiert. Ein sehr umfangreiches Dokument eines päpstlichen Rates der Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs. Also kein päpstliches Dokument, aber ein zentrales Vatikan-Dokument. Inwiefern ist denn sowas, ein 20 Jahre altes Dokument, noch geeignet, um heutige Fragen der Migration zu beantworten oder darauf zu reagieren eigentlich?
Also vielleicht weniger in den Praxisanleitungen, da verfügt die katholische Kirche mittlerweile über zeitgemäßere und innovativere Ideen. Aber die theologische Deutung drin finde ich so aktuell, weil Migration da eigentlich beschrieben wird als ein Zeichen der Zeit. Und das meint in der Tradition der katholischen Theologie immer auch eine Praxisherausforderung. Und wir finden im 14. Kapitel eine Beschreibung von Migration als Zeichen der Zeit, in dem Sinn, dass es dazu auffordert, das Evangelium des Friedens zu verkünden und eine erneuerte Menschheit aufzubauen. Ja, also Migration erinnert in diesem Zusammenhang daran, oder eigentlich die Migranten und die Flüchtlinge erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass wir alle eine Menschheit sind und dass wir vor der großen Aufgabe stehen, und das ist jetzt meine Interpretation, uns nicht wieder in Nationalismen und Tribalismen und anderen Stammesidentitäten zu verlieren. Und das passiert ja momentan gerade wieder, gerade auch in Europa, aber weltweit auch, sondern uns daran zu erinnern, wir werden die großen Schwierigkeiten der Gegenwart, dazu gehört die Migration, betrifft ja die ganze Welt, aber natürlich auch den Klimawandel, ja, und die Kriege, wir werden das nur als eine Menschheit gemeinsam bewältigen können. Diese Idee war ja in den 80er Jahren durchaus, zumindest in Europa, weit verbreitet. Momentan wird sie an allen Ecken und Enden attackiert. Aus der Sicht von Erga Migrantes Caritas Christi ermöglicht Migration die Erinnerung daran, und es gibt eine weitere Passage in dem Dokument, wo steht, der Übergang von monokulturellen zu multikulturellen Gesellschaften ist auch ein Zeichen, und zwar, weil es dem Willen Gottes entspricht, wiederum eine gemeinsame Menschheit aufzubauen und daran zu erinnern, dass wir zwar jeder Einzelne einzigartig sind, aber verschieden sind und nur als Verschiedene miteinander leben können. Also ich finde, die theologischen Deutungen da drinnen sind politisch sowas, also religiös sowieso, aber sie sind auch politisch sowas von aktuell, und das könnte man sich eigentlich wieder in Erinnerung rufen.
Ich würde dem zustimmen, dass sie vor allem auch, wenn es um die Menschheitsfamilie, um die Frage geht, eben nicht an spätere philosophische Grundideale anstoßen, sondern wirklich biblisch diese Frage begründen und von daher auch eine ganz andere, konkretere Sichtweise bekommen. Das Zweite, neben der Theologie finde ich doch manche Punkte jetzt auch vielleicht mehr ins Kirchenrechtliche übergehend, aber es doch ekklesiologische Momente, dass die Bischöfe, egal wo sie sind auf der Welt, Migrantinnen und Migranten, so denn sie Pfarrstrukturen erbeten, brauchen, dass die Seelsorge wirklich darauf reagieren muss und nicht der Willkür eines Bischofs oder irgendwelchen Pastoraltätigen unterliegen kann. Also es verwandelt sich auch durch Erga Migrantes und dann die Ausführung, da gebe ich Regina recht, dass manche heute nicht mehr aktuell sind. Deswegen gibt es ja auch neue Versuche. Die Deutsche Bischofskonferenz wird ja auch ein neues Dokument herausgeben, wie man sich das auch ganz konkret vorstellen kann und sollte, wenn es die gesamte Diözesen betrifft. Aber was ich ganz wichtig finde, es ist nicht nur einfach theologisch, sondern es ist auch ekklesiologisch eine Verpflichtung, dass sich abbildet, und zwar ganz konkret vor Ort, egal wo, dass Kirche multiplural nur Kirche sein kann, in Vielfalt, niemals in Einheit. Und dass der Ortsbischof da wirklich die gleiche Sorge trägt oder die ganze Verantwortlichkeit in einer Seelsorge, in einer Diözese, genau wie die sogenannten, ich sage jetzt mal das Wort eingeboren, obwohl ich es nicht so meine, aber die Pfarren, die aus dem, aus der Kultur oder aus den Kulturen stammen, die eben vor Ort sind.
Und da haben wir in Österreich noch viel Luft nach oben. Also ich habe schon vor 10 Jahren einmal einen Text dazu geschrieben, und ich glaube, es hat sich seither nicht sehr viel verändert. Wir haben allein in Wien ein Drittel der Katholiken und Katholikinnen also bei uns heißen sie anderssprachige Gemeinden. Der Begriff Migrationsgemeinde ist nicht glücklich, weil es das eigentlich in einer katholischen Kirche so gar nicht geben kann, weil da alle dazugehören. Und eigentlich verdoppelt die Kirche, die autochthone Kirche oder die Ortskirche, verdoppelt hier eigentlich gesellschaftliche Dynamiken, indem die zwar so ihr Eigenleben führen, ja, aber an anderen Veranstaltungen oder überhaupt am gesamtkirchlichen Leben bei weitem nicht so teilhaben können, dürfen, teilweise auch wollen, wie es eigentlich vom Katholischen her notwendig wäre. Deswegen sagt Erga Migrantes ja zum Beispiel auch, dass die Migrationen, insbesondere wenn es sich um Katholiken handelt, eine ausgezeichnete Gelegenheit sind, die eigene Katholizität zu überprüfen. Sind wir denn wirklich eine Kirche, auch hier vor Ort, in dem Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte miteinander den Glauben leben?
Was wäre denn jetzt eine praktische Schlussfolgerung daraus, was müsste sich denn bis auf pfarrliche Ebene, was könnte man denn anders machen, wenn offenbar das Dokument ja seit 20 Jahren mehr an die Hand gibt, als heute vielleicht noch in einem bürgerlichen, pfarrlichen Setting umgesetzt wird. Da ist ja für viele Migrantinnen und Migranten, ich selber lebe in Niederösterreich am Land, und da gibt es dann vielleicht den Kaplan, der aus Afrika kommt oder so, ja, und das ist der Konnex zum Thema Migration für viele katholische Pfarren, ja, dass man einen Kaplan dort her hat, aber alles andere ist, naja, das war 2016 die Caritas, da haben wir uns um die Flüchtlinge gekümmert, und danach war das Thema für viele aus dem praktischen gelebten Alltag, also so nehme ich das selber wahr, an der pfarrlichen Basis, war es wieder weg, das Thema, weil die sind ja versorgt, und jetzt, warum sollen wir uns als Pfarrgemeinde darum noch kümmern? Also die Frage, was bietet das Dokument, was bieten vielleicht andere Dokumente an, was man heute eigentlich noch mehr machen müsste, um das Thema so zu implementieren in die gelebte Religiosität, in den gelebten Glauben, dass es dem angemessen wäre?
Also zuerst einmal hat jeder Gläubige, jede Glaubende hat das Recht auf Seelsorge. Das ist ein Grundprinzip, von dem die Kirche immer ausgegangen ist und hoffentlich auch noch ausgeht. Das heißt, sie kann nicht einfach anderssprachige Gläubige als nicht real ansehen. Die sind nun mal da. Also die sind eben nicht nur da, weil es einen Priester aus Afrika, aus Indien oder eine Ordensschwester von irgendwo anders gibt, sondern es gibt ja auch italienischsprachige Gemeinden, spanisch sprechende Gemeinden. Die gibt es ja schon länger als Traditionen hier. Die sind da. Und das ist eine Größe, wo man sagen muss, Vielleicht müssen wir auch lernen, und nicht, weil ich jetzt Italiener auch bin, sondern vielleicht müssen wir lernen, dass ein Prinzip, das auch in der Bibel eine Rolle spielt, nämlich das Gastfreundschaftsprinzip, angewendet werden muss, weil man nicht mal umhinkommt. Gastfreundschaft heißt ja letztlich, dass es, wenn man zusammen Gastfreundschaft lebt, nicht mehr so klar ist, irgendwann mal, wer ist denn Gast und wer ist Gastgeber. Also der eine gibt, der andere empfängt, ist bei einem Gastmahl, wo man unter Menschen ist, wo man wirklich sein kann und Leben erfährt, dass man plötzlich gar nicht mehr merkt, dass ich nur der Gastgeber bin, sondern ich empfange von den Leuten, die etwas mitbringen, vielleicht viel mehr, als ich ihnen geben kann. Und es ändern sich die Vorzeichen. Plötzlich sind die anderen die Gastgeber und ich erfahre mich als Gast. Wenn man dieses Gastfreundschaftsprinzip, das biblisch ja auch durch viele Erzählungen vom Alten Testament her vor allem greifbar ist, Abraham-Geschichte und so weiter, wenn man das ernst nimmt, könnte es auch sein, dass vielleicht in manchen Regionen die anderssprachigen Gemeinden längst schon in der Gastgeberrolle sind, also zu dem geworden sind, was früher andere Pfarren waren, und vielleicht die deutschsprachigen oder die Heimatpfarren das nicht mehr sind und vielleicht auch den Platz den neuen Gastgeberinnen und Gastgebern geben könnten und sollten, weil es nun mal schon so ist. Da geht es nicht um Nationalismen oder irgendwas, sondern es geht einfach wirklich, wie kann man dem Glauben vor Ort noch eine Lebensperspektive geben? Und vielleicht ist deswegen auch notwendig, dass ich Platz mache, für die mache, die längst schon da sind und mich ihnen angliedere und nicht glaube, dass die sich mir immer noch angliedern müssen, damit sie ordentlich Kirche sind. Das ist zum Beispiel ein Teilbereich. Dann gibt es natürlich einen Teilbereich, es gibt, muss man ja auch sagen, Regina wird mir zustimmen, verschiedenste Momente, wie man das denken kann. Das wäre jetzt aber der Teilbereich, der normal ist, vor allem auch, weil ja die Christinnen und Christen, die anderssprachig sind, auch Kirchgeld bezahlen in Österreich und davon einige bezahlt werden, die nicht in der Migration tätig sind. Das muss man auch mitbedenken. Das zweite ist ein Moment, das viel stärker wird. Ich denke, Wien ist da noch mehr betroffen. Die Frage der orientalischen Christinnen und Christen, die ja immer mehr werden, die auch eine andere Form von Seelsorge brauchen. Da muss man versuchen, Lösungswege zu gehen, die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Vor allem auch, wenn man mitbedenkt, dass orientalische Christinnen und Christen für die Inklusion muslimischer Menschen eine Hilfe sein können, weil sie im Heimatland die gleichen Kulturen, Essenskulturen, Musikkulturen teilen. Das ist ein Potenzial, was noch lange nicht ausgeschöpft ist, wenn man als Christinnen und Christen oder als katholische Kirche jetzt ganz konkret nicht den Reichtum sieht, den man eigentlich vor Ort haben könnte. Man muss ihn nur wahrnehmen.
Ich würde gern 4 kurze Aspekte ergänzen. Die Verantwortung der Priester, der Bischöfe und Hauptamtlicher, also Pastoralassistentinnen. Ich bin oldschool, ich glaube immer noch an Bildung. Ich würde mir wünschen, dass sich die Hauptamtlichen da auch mal vertraut machen mit dem theologischen Zugang zu diesem Thema, weil ganz entscheidend der Perspektivwandel, also sprich die Wahrnehmungsfrage ist. Das ändert sehr viel, hat auch bei mir sehr viel verändert. Ich bin so zu diesem Thema gekommen, es hat auch meinen Glauben verändert. Das zweite ist, für das, was du gesagt hast, Salvatore, braucht es eigentlich dann verantwortliche Bischöfe oder Weihbischöfe, die ganz ausdrücklich auch ein, ich nenne es jetzt trotzdem Integrationskonzept machen, aber durchaus auch so, wie es du gesagt hast, Salvatore, ja, die eingeborenen Ortskirchen und die anderssprachigen Gemeinden zusammenzubringen und da durchaus auch anzuschließen. Dort gibt es nämlich auch unglaublich viele junge Menschen, ja, also kroatische Gemeinde in Wien quillt über, ja, polnische Gemeinden in Wien quellen über mit jungen Menschen. Ja. Das wäre das Zweite. Dann das Dritte ist die strukturelle Repräsentanz auf der Ebene der vielen Gremien und Organisationen, die wir haben, muss sich auch widerspiegeln in Bezug auf Verantwortungsübernahme, dass wir mittlerweile eine migrantische Kirche sind. Ja. Also die müssen auch mitreden können. Ich erinnere mich an ein Interview, das waren auch Kroaten damals. Wir sind nicht nur dazu da, dass wir dann quasi bei Festen die Folklore machen, tanzen und das Essen beisteuern, sondern wir wollen auch bei pastoralen Fragen eigentlich mitreden und mitentscheiden. Also die strukturelle Repräsentanz ist ganz wichtig. Und mit Blick auf die Einstellungen und das Zusammenleben jetzt mit nicht katholischen oder nicht christlichen Migranten und Migrantinnen ist die Frage eine, wie kann quasi diese Sichtweise auf Migration auch politisch fruchtbar werden? Da braucht es ganz wichtig, ganz dringend Diskussionen. Und nicht zuletzt, glaube ich, spielt der interreligiöse Dialog eine zentrale Rolle. Gibt es ja auch schon viel. Also es gibt in Wien katholische Gemeinden, die mit der jeweiligen muslimischen Nachbargemeinde in einem regelmäßigen Austausch stehen, Veranstaltungen anbieten, einander im Alltag helfen. Das wäre quasi die Sicht auf Migranten, die jetzt nicht unbedingt, also die nicht zum Innenleben der Kirche gehören, sondern die einfach unsere gesellschaftliche Realität widerspiegeln.
Bei den vier Punkten, die Sie jetzt gerade genannt haben, Frau Pollack, könnte man ja auch anschließend noch die Frage, oder das liegt jetzt nahe fast zu fragen, was bedeutet denn das für Anforderungen für die eigene Disziplin, die Theologie? Wir haben gerade eben schon gehört, es gibt, also Sie beiden sprechen als Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen jetzt hier, aber es klang schon an biblische Momente, es klang an Fragen der Dogmatik auch dazu. Was gibt es eine Richtung Weihnachten, eine Wunschliste an die eigenen theologischen Disziplinen, was das angeht? Also gibt es da Lehrstellen, wo man, weiß ich nicht, ein bisschen genauer hingucken sollte oder wo es schon gute Kooperationen gibt? Ist das Thema schon überall in der Virulenz angekommen, die jetzt angeklungen ist?
Im deutschsprachigen Raum nicht. Also wir haben zwar im deutschsprachigen Raum einzelne Theologen und Theologinnen an den Universitäten, insbesondere im Bereich eben der Pastoraltheologie, aber auch vor allen Dingen im Bereich der Sozialethik. Also ich denke an eine Marianne Heimbach-Steins. Die haben da, finde ich, auch politisch wirklich interessante Konzepte vorgelegt. Was dringend ansteht, wäre eine Rezeption der Theologien des globalen Südens. Ja, oder auch innerhalb von Europa, die Scalabrini-Missionare haben jede Menge theologische Publikationen dazu veröffentlicht. Das müsste endlich rezipiert werden, um wahrzunehmen, dass das auch für uns eine wissenschaftliche Herausforderung ist, weil ich immer wieder dann doch Theologen, ich muss das jetzt leider männlich sagen, erlebe, die sich im politischen Diskurs zu Migrationsfragen äußern und wo ich aufgrund der Stellungnahmen schließe, dass sie die eigenen Texte und Theologien, die es dazu längst gibt, nicht rezipieren. Als ich begonnen habe, mit dem Thema zu forschen, erinnere ich mich noch an einen Kollegen, der mir auf die Schulter klopfte, das war 2008, was machst denn da, Regina? Was ist denn das für ein Thema? Nach 2015 geht das so nicht mehr, hat aber nichts daran verändert, dass sich mit diesem Thema einfach nur Spezialisten auseinandersetzen und quasi was ich versucht habe vorher deutlich zu machen, dass Migration ein Querschnittsthema ist, weil es unseren Glauben prägt, ja, und eine Art Querschnittsmaterie ist, noch nicht in der Breite angekommen ist, wie es sollte. Und das würde ich mir wünschen, einen fächerübergreifenden Dialog. Kirchenrecht, Dogmatik, Bibelwissenschaften, Liturgiewissenschaften. Also es ist aus meiner Sicht eigentlich jedes Fach von diesem Thema betroffen.
Könnte da auch ein Update Befreiungstheologie 2.0 relevant sein?
Also die Migrationstheologien sind auch eine Art Befreiungstheologie. Man müsste auch die postkolonialen Theologien da eigentlich in diesem Zusammenhang sehen, die ja nicht selten von Menschen geschrieben sind, die jetzt auch mit den Emigrationen aus ihren Ländern befasst sind. Oder Black Theologies, das gibt's ja alles längst. Und die jüngere Theologinnengeneration, habe ich den Eindruck, die beginnt das auch schon langsam zu rezipieren, aber jetzt so meine Preislage, ja, also quasi die älteren Herrschaften und Damenschaften, die könnten da noch ein bisschen nachjustieren.
Also ohne dir näher zu treten, Regina, ich bin ein bisschen jünger, aber das Grundproblem ist natürlich, wenn wir realistisch sind, wir haben Curricula, die voll sind mit allem, was man braucht oder meint brauchen zu können, was Theologinnen und Theologen brauchen sollten. Vielleicht ist da wirklich, wenn man mal neu denkt, Schwerpunkte zu setzen, die jetzt vor allem, Regina hat es ja angedeutet, vor allem in der Forschung liegen, nicht so sehr in der Lehre. Was ein Punkt natürlich wäre, und da finde ich noch einmal einen Rückgriff Migrantes, weil sie wirklich die Bischöfe und auch die Fakultäten eigentlich verpflichtet, dass sie dieses Thema mit hineinnehmen in ihr Denken und ja in ihre Strukturen, dass man das vor allem in der, ich würde sagen, auch verpflichtenden Weiterbildungscurricula mit hineinnimmt, die dann auch so sein müssen, dass sie wirklich gehört und ja durchlebt werden müssen von denen, die dann auch Verantwortung tragen. Also das ist, glaube ich, der Ort, wo man zuerst und zwar auch sehr schnell in interdisziplinärer Dimension, wie sie Regina auch angezeigt hat, die Frage von Migration pastoral, und zwar in der Kirche vor Ort. Nicht nur globaler Süden, denn wir dürfen nicht die Gefahr gehen, dass wir wieder alles outsourcen, sondern was ja Flucht und Vertreibung ganz massiv macht und auch die Problematik anzeigt, plötzlich ist das vor meiner Haustür, ich mache die Tür auf und das Problem ist da. Und ich kann es nicht sagen, früher war es halt über dem Teich irgendwo. Und da, glaube ich, könnte man, wenn man will, mit der Weiterbildung sehr schnell und sehr zügig anfangen. Denn, wie Regina gesagt hat, die wissenschaftlichen Forschungen sind da. Und es sind viele junge Menschen, auch jetzt, wenn ich meine Promotionen anschaue, die jetzt jüngst dazugekommen sind, die mit Black Theology, mit Kolonialismus hochinteressiert sind und sensibilisiert sind.
Ja, vielen Dank in die Runde, Regina Pollack und Salvatore Loiero, für diese interessanten Einblicke in die Welt der Migrationsforschung, auch der Theologie der Migration oder des theologischen Sich-Befassens mit dem Thema Migration. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter und bleiben Sie uns vor allen Dingen treu hier bei Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.